sollte jedes Baby osteopathisch behandelt werden?
Empfinde ich auch, dass jedes Baby ein Check-up beim Osteopathen haben kann. Und zwar nicht mit der Prämisse, dass jedes Baby behandelt werden muss. Genauso wie auch der Arzt ja nicht sofort behandelt, sondern der untersucht. Der hat ja erstmal seine Untersuchung. Genauso sollte ein Baby einmal in osteopathische Hände und gecheckt werden. Wie ist es zu diesem Zeitpunkt, wenn es da ist, auf der Welt?
Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben 5 Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar: ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zu Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone. Und heute geht es ganz im Sinne der Blue Zone, ganzheitlich gesund zur Sache. Mein heutiger Gast ist Physiotherapeut, Master of Science in Osteopathie und ihm werden magische Hände nachgesagt. Sein Beitrag für ein gesünderes Deutschland geht dabei über die Tätigkeiten als praktizierender Therapeut hinaus. Seit vielen Jahren ist er als klinischer Dozent tätig und bildet den Nachwuchs aus. Dabei konnte ich witzigerweise bereits in Erfahrung bringen, dass er sich mit dieser Mission gar nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern auch als Dozent in meiner Heimat, nämlich Polen, tätig ist. Mit Leidenschaft und Empathie und natürlich nicht zu vergessen, seinem Partner Christian Selzle hat er die Praxis Hanse Vitalisten gegründet und arbeitet momentan an dem Aufbau eines eigenen Fortbildungsinstituts. Wie dieses aussehen soll und wie er das Thema Gesundheit tagtäglich holistisch angeht, im Umgang mit seinen Patienten, aber auch mit sich selbst, sagt er uns am besten selbst. Willkommen in der Blue Zone, serdecznie witam, Alex Kana.
Dzień dobry. Vielen Dank.
Ja, unsere Muttersprachen sind ja nicht weit voneinander entfernt. Ne? Also zum Hintergrund, du kommst ja aus der Ukraine.
Genau.
Und Ukrainisch und Polnisch ist sehr, sehr ähnlich.
Ja, das stimmt.
Also wir könnten uns wahrscheinlich Polo-Ukrainisch.
Ja, also wenn du Polnisch sprichst, würde ich das wahrscheinlich verstehen.
Ja.
Vieles. Ich spreche Russisch, Ukrainisch habe ich gelernt, aber also ich verstehe es zum Teil, aber sprechen kann ich es nicht. Aber Polnisch ist mir vom Klang und von der Assoziation der Sprache doch sehr nah.
Dann kommen wir auch gleich zur wichtigsten Frage. Wie hat es dich nach Polen verschlagen? Und unter anderem?
Ja. Nach Polen hat mich das über die Dozententätigkeit verschlagen. Als klinischer Dozent für Viszerale, das ist ein Teil in der Osteopathie, wo man Organosteopathie behandelt und beibringt, also wie man Organe behandelt, wie Organe im gesamten Körper vernetzt sind. Kam irgendwann die Anfrage von der Schule, ob ich denn mir vorstellen könnte, in Polen Unterricht zu geben.
Dann in Polnisch, in Englisch, Deutsch?
In Deutsch, Ach
so, okay.
Mit einem Übersetzer.
Ah, okay, okay.
Genau.
Wo hat es sich denn genau hin verschlagen?
Die erste Stadt war Stettin.
Na,
ich lüge.
Geht ja schon
Danzig.
Gut los.
Danzig war die erste Stadt. Genau, Danzig und dann ist es Warschau und Posen. Das sind so die festen Städte, in denen ich bis jetzt immer war. Es hätte dieses Jahr oder letztes Jahr 2020 auch Krakau werden sollen im November, aber leider durch.
Da warst du noch nicht?
Nee, leider noch.
Schade.
Nicht.
Ja. Also ich komme ja aus Gdynia, was ja gleich bei Gdańsk, also Danzig liegt. Und natürlich ist das die schönste Stadt, aber ja, fairerweise muss ich sagen, dass Krakau gleich im Anschluss.
Ja, es wurde mir auch stark empfohlen von den ganzen einheimischen Studenten. Aber ich denke mal, wenn der Präsenzunterricht irgendwann wieder stattfindet, werden wir wieder Termine finden.
Okay. Du hast ja Physiotherapie nicht studiert, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und im Anschluss den Osteopathen. Vielleicht ich meine, die Begriffe als solche sind jedem bekannt. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass sehr viele Menschen, wenn du sie fragen würdest, was denn der Unterschied ist, beides sind ja manuelle Therapien,
richtig,
würden die meisten Fragezeichen machen. Vielleicht kannst du erstmal den größten Unterschied klar machen und wie du letztendlich, weil du ja beides gelernt hast, in deine Behandlung integrierst.
Der größte Unterschied ist die Fülle der Anatomie, die man behandelt. Mhm. Ganz grob die Physiotherapie, die klassische orthopädische Physiotherapie, in der ich früher gearbeitet habe, ist begrenzt auf das muskuloskeletale System und die dazugehörigen Nerven.
Mhm.
So, das ist erstmal das Grobe. Die Ursache steht in der Physiotherapie überhaupt nicht im Raum, sondern es steht immer das Symptom und das Symptomgebiet. Das ist das, was behandelt wird.
Ich habe Rücken,
genau.
So klassisch.
Du kommst mit Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Du gehst auch nicht als erstes zum Physiotherapeut, sondern du musst erstmal immer zum Arzt gehen, der dann sagt, das ist eine Diagnose Lumbalgie,
okay.
Weil der ist Schmerz im Rücken und dann verschreibt er dir Physiotherapie.
Okay.
Und der Physiotherapeut arbeitet dann an deiner Lumbalgie. Da gibt es in der Physiotherapie weitere Fortbildungen mit manueller Therapie, wo man ein bisschen erweitert noch arbeitet, was ein sehr schönes Konzept ist. Der große Unterschied ist, dass Osteopathie dann weitergeht. Und zwar betrachtet man in der Osteopathie den Bewegungsapparat, das ist das parietale System. Dann kommt das viszerale System, das, was ich unterrichte unter anderem, wo man alle Organe im Körper anatomisch kennenlernt, die Physiologie der Organe kennenlernt, die Biochemie, die hormonellen Drüsen, wie diese Strukturen versorgt werden mit Gefäßen, mit Nerven, wie die Information zurückfließt zum zentralen Nervensystem. Das heißt, man beschäftigt sich in der Osteopathie noch mehr mit dem zentralen Nervensystem. Wie ist die Informations, wie ist der Informationsrückfluss an, wie kriegt das der Körper, das Gehirn überhaupt verschaltet? Und warum kann es eventuell zu einem verspannten Muskel in der Lendenwirbelsäule kommen, wenn der Dünndarm nicht richtig?
Das heißt, da geht es dann eben im Gegensatz zur Physiotherapie sehr viel um die Ursache.
Genau, das ist das
nicht
ist
nur
so
die Symptome.
Genau, das ist so die Kunst in der Osteopathie, die vermeintliche Ursache, die primäre Ursache, die primäre Läsion. Da gibt es in der Literatur in der osteopathischen oft diesen Begriff. Ist auch ein Mysterium, weil die Frage ist, was ist die erste, die primäre Läsion?
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei,
genau.
So ein bisschen?
Ja, weil wir sind ja auch darauf geschult, immer kurzfristig zu denken und zu denken, dass es muss ja gestern passiert sein oder vor 2 Wochen der Auslöser. Manchmal liegt die Ursache aber 10, 20, je nachdem wie alt du bist, 15 Jahre in der Vergangenheit, weil du einen Unfall gehabt hast, weil du ein emotionales, traumatisches Erlebnis gehabt hast, weil deine Eltern sich getrennt haben. Das hat dein vegetatives Nervensystem geprägt. Du hast bestimmte Emotionen gelernt oder nicht gelernt, auszuleben, zu integrieren, oder du hast sie unterdrückt. Und das kommt dann, wenn du dann mit dem Studium fertig bist, wenn du dann im Berufsleben bist, kommt dann wieder zum Vorschein, weil dein vegetatives Nervensystem von dem Zeitpunkt an ein Imprint bekommen hat und eventuell schon seit damals in einen Fight-and-Flight-Mechanismus funktioniert. Und jetzt bekommst du noch mehr Input, dann kommen Partnerschaften dazu, also noch mehr Möglichkeiten, wie mit denen du umgehen solltest, aber nicht kannst und dann dich ablenkst. Und dann kommt Sport dazu, wo du sagst, ich muss den Sport machen, ich brauche das. Und das kann ein System in dem Sinne dann so weit überladen, bis es dann anfängt zu purzeln. Und dann ist es ein Muskel, der schon sowieso immer verspannt dastand, als Schutz für dich, für dich und deine Psyche, für dich und deine Stabilität, der kann es dann irgendwann nicht mehr halten.
Das klingt sehr, sehr, sehr komplex. Und gleichzeitig, was ich so wundervoll finde, und deswegen finde ich den Ansatz der Osteopathie so spannend, weil es auch unseren Ansatz widerspiegelt, sehr ganzheitlich gedacht. Also ich habe immer Probleme damit gehabt, sich nur auf das Symptom zu konzentrieren. Denn ich habe Rücken, bedeutet nicht gleich, dass eben das Problem auch tatsächlich dort vorliegt. Ja. Dementsprechend ist das sehr schön, aber so wie du das gerade beschreibst, ist es ja nicht mit einer Behandlung getan, richtig? Das heißt, wie macht sich das in deiner Behandlung bemerkbar? Wie sieht dieser Prozess aus? Sagen wir mal, jemand kommt zu dir mit, ich habe Rücken. Wie gehst du vor?
Der Prozess, im Endeffekt der Ablauf, ist erstmal rein äußerlich immer der gleiche. Es kommt immer auf meine innere Einstellung auch an, wie ich heute drauf bin und wie ich emotional meine Dämonen, meine Geister behandelt habe oder nicht.
Dass ich unterbreche, aber werfen dir manchmal die Leute esoterischen Wuhu-Kram vor?
Mir gar nicht, weil alle, die mit mir oder unter meinen Händen gearbeitet haben, wissen, dass ich eine sehr intensive Therapie geben kann. Es hat nichts mit Hand auflegen und dann das Geld abkassieren zu tun. Geld kassieren natürlich immer, wie in jedem Geschäft.
Klar.
Aber Osteopathie ist nicht nur Hand auflegen, sondern zur Osteopathie gehört eine Mannigfaltigkeit an Konzepten und dazu, zu diesen Konzepten, eine Mannigfaltigkeit an Techniken, wie man an Störfelder oder in osteopathischen Ausdruck an Dysfunktion herantritt, ob es jetzt sehr invasive fasziale Techniken sind, die für den Patienten manchmal maximal schmerzhaft sind für den Moment.
Kann ich bestätigen, ja, kenne ich.
Kennst du. Jeder, der mit Faszienrollen und Faszienbällen arbeitet, der weiß, was es bedeutet, wenn man Faszien triggert, wenn man Faszien behandelt. Das ist nicht unbedingt das erste Wohlfühlgefühl ist, sondern erst danach. Aber zu deiner Frage, wie der Patient schon reinkommt, wie der Patient dich begrüßt, wie der Patient sitzt. In die Osteopathie hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viel an mir zu arbeiten und sehr viel mich zu erforschen. Und in dem Sinne, dadurch, dass ich mich, je besser ich mich kennenlerne, desto besser kann ich den Patienten kennenlernen, weil man über Körpersprache, über eine bestimmte Resonanzhaltung, eine innere Haltung in dem Patienten schon im Gespräch, wie er seine Beschwerden äußert, mit eintauchen kann. Und zum Teil manchmal auf Ideen oder auf Eindrücke kommt, woher es zumindest von der Geschichte herkommen kann. Was liegt für den Menschen primär erstmal? Ja, das ist der Rücken. Aber was ist sozusagen die Metaebene dahinter? Ja, deswegen ist in der Osteopathie immer wichtig eine ausführliche Anamnese, die nicht nur auf Symptome beschränkt ist. Wir sind angehalten als Heilpraktiker, weil wir den Heilpraktiker machen müssen in Deutschland, für das Gesundheitswohl des Menschen zu sorgen und Krankheitsbilder abzuklären. Das heißt, in der Anamnese ist eine medizinische Anamnese sehr, sehr wichtig, den Patienten abzufragen. Und dann kommen wir in eine Untersuchung, in eine Routineuntersuchung, die jeder Osteopath für sich selber entwickelt, wo er den gesamten Körper durchscannt, durch Bewegungstests, durch osteopathische Fühltests, in jedem System, so wie Muskuloskeletalorgane, Nerven, Flüssigkeitszustände, wie ist der Bauch gefüllt, das Becken, Organe, wie sind sie gefüllt, wie ist der Brustkorb, wie fühlt sich das Nervensystem an? Das wird schwierig für die Leute, das dann mit zu verfolgen, weil wir können alle einen Muskel anfassen, das ist für uns, liegt alle nahe, aber so ein Nervensystem zu spüren oder eventuell, wie fühlt sich der Kopf an, wie ist der Ausdruck im Kopf, weil der Kopf ist ja kein toter Gegenstand.
Ganz im Gegenteil.
Genau, das ist halt ein fest verpackter Gegenstand, aber nichtsdestotrotz herrscht dort Leben. Dort müssen Gefäße rein und raus, dort müssen Informationen rein und raus. Und auch das hat seinen Ausdruck und das überprüft man mit seinen Händen und baut für sich aus seiner Erfahrung, auf seiner Erfahrung aufbauend, aber nie feststehend. Also ich würde nicht sagen, ich habe mir das irgendwann so erarbeitet und so werde ich für immer
arbeiten. Nach Schema F.
Genau.
Also es klingt schon nach einem sehr, was ich auch Als zweiten Aspekt, wir hatten die Ganzheitlichkeit schon erwähnt, als zweiten Aspekt den individuellen Ansatz. Sehr, sehr schön und sehr wichtig. Und es klingt auch so, als würdest du mit deinen Patienten wirklich tiefe Beziehungen aufbauen. Das heißt, erfahrungsgemäß, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele Patienten du hast, aber kommen Menschen einmalig zu dir oder baut sich tatsächlich eine Beziehung auf, wo regelmäßig Besuche stattfinden?
Ja, ich kenne Patienten oder ich habe regelmäßig Patienten schon seit der Physiotherapiezeit. Die kommen immer noch.
Also wir sprechen über Jahre.
Genau, Jahre. Mittlerweile fast, ja, Jahrzehnt. Eine Patientin fällt mir da ein, die hat mich in der Physiotherapie, in der Reha damals kennengelernt und damals war sie
noch
überall in der Physiotherapie. Hände. Damals konnte ich ihr mit ihr Problem das erste Mal helfen, es war nicht weg, ich konnte ihr helfen und seitdem kommt sie immer zu mir. Die Regelmäßigkeit ist immer sehr variabel bei den Menschen. Das heißt nicht, dass sie jede Woche da sind. Das ist auch nicht der Sinn der Osteopathie, die Leute in so eine therapeutische Abhängigkeit zu bringen, dass sie Gesundheit mit Therapie verbinden. Sondern die Idee ist schon, die Osteopathie so dahin zu stellen, dass wir als Therapeut eigentlich nicht heilen, sondern dass wir dem Körper nur helfen, sich selber zu heilen, sich selber zu regenerieren, sich selber wieder anzusteuern und zu versorgen und zu entsorgen.
Würdest du denn sagen, also wir haben im Vorfeld ja kurz über das Thema Prophylaxe gesprochen und warum wir Menschen so funktionieren, dass wir einen Therapeuten erst aufsuchen, wenn der besagte Mann mit dem Hammer da war, beziehungsweise der Leidensdruck einfach so hoch ist, dass die Lebensqualität eingeschränkt ist. So stark eingeschränkt, dass man letztendlich feststellen muss, okay, so kann es nicht weitergehen. Im Zuge einer Prophylaxe, einer Optimierung, also ich muss nicht diesen Endzustand erreichen, wie häufig sollte man denn eine Osteopathiebehandlung haben? Sollte jeder einen Osteopathen seines Vertrauens haben?
Auf die letzte Frage ja, so wie jeder seinen Friseur des Vertrauens hat. So sollte, oder nicht nur Friseur, sondern jeder hat so seinen Lieblingspflege, Körperpflege, Menschen und Beruf, zu dem er oder sie immer wieder hingeht, weil die Erfahrung da einfach gut ist und man das Vertrauen hat. So gehört auch der Osteopath, finde ich, für jeden dazu. Es ist für uns in der Gesellschaft völlig normal, dass eine Apotheke innerhalb von, ich weiß nicht, wie war das früher, aber 500 Metern um dich
gefühlt
herum
überall
sein muss. Das wurde in die Menschen ja auch eingetrichtert, in Anführungszeichen. Und das ist völlig normal. Aus meiner Sicht gehört die Osteopathie für die Begleitung der Menschen im Leben dazu, vor allem, weil wir uns das in unserer Gesellschaft relativ leisten können. Über das Finanzielle können wir noch mal sprechen, ob sich das wirklich jeder leisten kann. Aber auch da kann man Systeme schaffen, wo es theoretisch gehen würde. Genau.
Okay. Wenn wir noch mal diesen Vergleich ziehen zwischen der Physiotherapie und der Osteopathie, so wie du das beschrieben hast, glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn man den Eindruck hat, dass man als reiner Physiotherapeut, ohne da jetzt einem Individuum zu nahe zu treten zu wollen, aber schon eingeschränkt ist in der Art, wie ich einer Person helfen kann. Würdest du sagen, dass ein guter Therapeut sowohl Physiotherapie als auch Osteopathie beherrschen sollte?
Meine Frau ist selber Physiotherapeutin. Und Physiotherapie ist ein schöner Beruf. Und eingeschränkt, wenn ich das Wort benutze, meine ich überhaupt nicht wertend, sondern in der Hinsicht, wie man das Leben und die Gesundheit betrachtet. Das ist eine Einschränkung. Das heißt, es hat nichts mit dem Individuum zu tun, sondern mit dem System, was man gelernt hat als Physiotherapeut. Ein Physiotherapeut aus meiner Erfahrung ist in dem Sinne eingeschränkt, weil er vermeintlich immer an dem Symptom nur arbeitet. Ja, das heißt, der Patient kommt mit Rückenschmerzen, der Physiotherapeut behandelt ihn wundervoll, effektiv, der Schmerz geht weg. Und der Patient wird aber wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederkommen, weil die Ursache für die Beschwerden der Lendenwirbelsäule nicht an der Lendenwirbelsäule liegen.
Ich verstehe.
Ja, es kann natürlich vorkommen, also das war jetzt sehr absolut, es kann natürlich manchmal vorkommen, dass der Bereich, der wehtut, auch ursächlich ist.
Klar.
Ne? Aber das, was wir in den Praxen sehen, die Problematik ist nicht nur eindimensional, sondern sie ist multidimensional, multilinear zu denken. Und da, wenn man alleine dieses Konzept aufmacht, kann es gar nicht dort die Ursache sein, warum die Beschwerden dort jetzt gerade sind.
Du hast an einer Stelle, was ich sehr spannend finde, von einer therapeutischen Abhängigkeit gesprochen, was nicht das Ziel ist, nicht sein sollte. Nichtsdestotrotz, im Zuge einer Prophylaxe, einer Optimierung, wo wir eben nicht dieses Endstadium erreichen, wo einfach der Leidensdruck so groß ist, wie kriegst du einen gesunden Mittelweg hin zwischen dem Aufbau einer Beziehung zu deinem Patienten, wo eben optimiert wird, prophylaktisch gearbeitet wird, aber eben keine therapeutische Abhängigkeit, wo die Person das Gefühl hat, ohne diese Behandlung kann ich nicht ganzheitlich gesund sein, kann ich mich nicht gut fühlen.
Ja. Ich versuche den Leuten so viele Möglichkeiten, wie es geht, anzubieten, was sie selber machen können, was sie noch nicht kennen. Als Therapeut mag man davon ausgehen, dass die Menschen nichts kennen. Das ist ein Irrglaube. Die Menschen lesen sehr viel. Die haben schon oft gehört, dass Bewegung gut ist. Die haben schon oft gehört, dass Aufstehen gut ist. Das heißt, viele Skills, viele Übungen in der Krankengymnastik haben sie schon kennengelernt. Die Sache ist, bei mir erstmal kennenzulernen, was kennen sie schon alles? Und dann eher an der Motivation zu arbeiten oder daran zu arbeiten, warum hat es bis jetzt nicht geklappt, das umzusetzen? Weil wir wissen sehr viel, dass zum Beispiel Rauchen nicht gut ist. Wir rauchen trotzdem. Zucker ist nicht gut, wir essen Zucker trotzdem. Wann ist der Punkt? Wo ist meine Motivation? Wo ist die Priorität dafür?
Ja.
Das heißt, es geht darum, aus meiner Sicht, das ist dann als Osteopath bist du auch mit einem Coach, die Leute dahin zu bringen, zu sagen, hey, ich will dir nichts Neues beibringen. Wenn es was gibt, was dir eventuell, was du noch nicht kennst, ich zeig's dir. Aber du musst probieren, wie das für dein individuelles System funktioniert. Und nur weil es eine bestimmte Übung für die Lendenwirbelsäule gibt, heißt es nicht, dass diese Übung für alle gut ist. Sondern da gibt es noch viele andere Übungen. Und du musst, wir müssen zusammen, wenn du magst, zusammen oder du musst alleine mit jemandem, mit einem Coach, mit einem Sportwissenschaftler, mit einem Personal Trainer, musst du für dich ein individuelles System aufbauen. Oder nimmst das, was ich dir anbiete, und dann schaust du, wie du damit zurechtkommst. Und die Leute merken, das wisst ihr oder beobachtet ihr auch, sobald sie anfangen, einen eigenen Antrieb, eigene Ideen zu finden, wie sie ihre Routinen selber implementieren, nicht vom Therapeuten gesagt, so wie früher diese Hörigkeitsgeschichte, der Arzt muss mir sagen, jeder Therapeut weiß, dass wenn man eine Übung befiehlt, machen sie sie 3x20 Wiederholungen, dreimal in der Woche, dann machten die Leute das, maximal 3 Monate.
Und wenn
dann,
überhaupt.
Wenn überhaupt. Und dann hören sie auf, weil das einfach nicht deren Idee ist. Das ist Psychologie. Das heißt, wir machen erst irgendwas wirklich langfristig, wenn wir uns selber die Gedanken gemacht haben, wann, in welchem Setting.
Ich glaube, warum. Das geht mit einem gewissen Gefühl von Stolz einher, was man einfach selbst entwickelt.
Weil, ich denke schon.
Weil man eben selbstständig etwas aufgebaut hat. Ja. Und du hast es angesprochen, das ist absolut unser Ansatz auch. Und vor allem auf den letzten Seiten des Buches, also jeder, der das Buch schon hat, wenn er bei Seite 500 so und so gelandet ist, beschreiben wir genau das. Also wir reden ja sehr viel über Biohacks und Diäten und Supplements, die man einnehmen kann, Trainingskonzepte, die man verfolgen kann. Was du angesprochen hast, die Leute sind nicht so doof. Häufig wollen sie es sich einfach machen. Und auf den letzten Seiten versuchen wir eher das Fundament nochmal zu stärken, weil die Frage ist letztendlich, wofür machst du das Ganze? Wofür kommt jemand zu dir und will eine höhere Lebensqualität? Ja, und wir beschreiben den Fall, wo du anfängst, deine Ernährung umzustellen und weniger zu sitzen, mehr zu gehen, mit dem Rauchen aufhörst, gesunde Rituale implementierst. Wenn du das alles aber am Ende dafür tust, um in einem Job zu performen, den du eigentlich hast, eine Beziehung zu nähren, die eigentlich toxisch für dich ist, dann stimmt etwas mit deinem Why, mit deinem Warum,
genau,
nicht.
Ja. Und zu deiner Frage, diese Abhängigkeit, wie ich das mache, ich stelle den Leuten immer, ich lasse es denen frei. Ich lasse es denen frei, ob sie einen nächsten Termin wollen. Ich schlage vor allem bei den Erstkontakt, schlage ich vor, nach Einschätzung, nach der ersten Behandlung, dass wir vielleicht 2-3 Behandlungen erstmal brauchen, weil das ist auch die häufig gestellte Frage, wie oft muss ich jetzt kommen?
Wie lange dauert eigentlich eine Behandlung? Oder gibt es auch da keine
richtige? Das ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Christian und ich, als wir das Konzept gemacht haben für unsere Praxis, haben uns darauf geeinigt, dass wir beide innerlich zufrieden sind und entspannt sind, wenn wir dem Patienten eine Stunde anbieten.
Das spiegelt so ein bisschen meine Erfahrung wider. Das heißt, Physiotherapie hat sich bei mir erfahrungsgemäß eher in so einem 25-30 Minuten Zeitfenster abgespielt. In der Osteopathie eher eine Stunde.
Genau, das ist jedem Osteopathen selbst überlassen. Das ist ja nicht geregelt, so wie Osteopathie auch nicht geregelt ist. Es gibt Praxen, die behandeln eine halbe Stunde. Es gibt Praxen, die behandeln eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Das ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich.
Okay.
Aber also ich sage mal, der Großteil der Osteopathen behandelt 45 Minuten bis 60 Minuten. Mhm.
Hast du eine Quote, wenn du sagst, du stellst es ihnen frei, ob sie wiederkommen oder nicht, wie viele wiederkommen und wie viele sagen, alle, das ist nichts für mich?
Eigentlich alle. Weil wenn man dem Menschen die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, vor allem auf die Erfahrung, die der Mensch in der ersten, zweiten Behandlung gemacht hat, bis jetzt ist die Resonanz so, dass die alle wiederkommen, weil dadurch wahrscheinlich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde oder wird, wenn man den Leuten nicht das Gefühl gibt, irgendwas verkaufen zu müssen. Ja, weil natürlich wissen sie, wie viel das kostet. Ich kann da auch hingehen und sagen, oh, sie brauchen jetzt aber auf jeden Fall 10 Behandlungen. Dann rattert es im Kopf und 10 mal 90 Euro sind 900 Euro. Ja, ist es notwendig, diese Barriere oder dieses Thema gleich mit schon in die Beziehung mit einzubringen? Oder sagen wir, okay, wir gucken erstmal die erste Behandlung. Ich muss mir erstmal überhaupt einen Eindruck schaffen, weil das kriegen wir auch oft zu hören, schon bei dem Erklären, was die Leute haben. Was meinen sie, wie oft soll ich kommen? Das weiß ich nicht. Ne, wenn man ehrlich ist, weiß man es nicht. Man weiß nicht, wie der Körper reagiert.
Mit einem gesunden Maß an Selbstvertrauen, wie viel würdest du sagen, liegt an der Behandlung als solche, an der Osteopathie? Wie viel liegt an dir als Person? Und ich habe es im Vorfeld im Intro deutlich gemacht und mit jedem, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, der dich kennt, hat immer wieder von Leidenschaft und Empathie gesprochen.
Ich, so wie ich das jetzt einschätzen würde, ist die Technik, das ist dann Osteopathie sozusagen, das, was ich händisch mache, es macht, sagen wir mal 50-50. Manchmal ist die Persönlichkeit, also der persönliche, der Kontakt und die Verbindung, die Beziehung, die man mit dem Menschen hat, manchmal sogar mehr als die Technik selber. Ja, es gibt aber Fälle, wo man auch sehr technisch ist, weil es in dem Moment wahrscheinlich notwendig ist, mehr technisch zu sein, wobei die Beziehung kann ich nie abschalten. Das heißt, ich versuche, und zwar das auch nicht extra, sondern so bin ich. Ich versuche mir eigentlich treu zu bleiben, zum Menschen eine Beziehung aufzubauen, weil mich der Mensch interessiert. Und ich möchte das ist das, warum ich auch Osteopathie dann im Endeffekt studiert habe. Ich möchte verstehen, wie es dem Menschen geht und warum es ihm so geht. Ich möchte ihn wirklich kennenlernen bis ins Tiefste, dieses System Mensch, die Physiologie, die Anatomie, die Psychologie, wie das alles ineinander vernetzt ist und das in diesem individuellen Menschen, der seine Geschichte, Berufs-, Familien- und generationsübergreifend. Ich möchte ihn verstehen, wie hat das dazu geführt, dass wir jetzt uns hier getroffen haben?
Spannender Weg, also ich kann das nur bestätigen und vor allem diese 50-50-Nummer, ich persönlich hätte es wahrscheinlich sehr ähnlich beantwortet, eher aus einer Personal-Trainer-Coach-Perspektive, wo es sich genauso widergespiegelt hat. Ich habe mich einfach irgendwann gefragt, wie kann es sein, und ich hatte einige Kollegen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, hervorragende Coaches, sofern es um die Skills, um das Wissen ging, die aber einfach, und machen wir das mal an Coachings, also an Kunden fest, nicht performt haben. Oder auch, wenn sie Kunden hatten, nicht die Erfolge einfahren konnten, die sie wollten. Und das war für mich recht schnell dann realisiert, der erste Punkt, wo ich festgestellt habe, wie viel wirklich an der Person als solche hängt und nicht nur die Hardware, sondern auch die Software, die eben stimmen muss und in dem Falle eben die Soft Skills, die man als Mensch mitbringt.
Ich glaube, dass sehr vieles Natürliches mit uns schon von der Geburt mit reingegeben und von den Familien auch mit vermittelt, wie empathisch wir sozusagen zu dem Zeitpunkt sind, wo wir in die Berufe starten. Man kann Empathie lernen, das ist trainierbar. Einige Menschen kommen schon mit einer sehr, sehr hohen empathischen Leistung oder Fähigkeit auf die Welt und in den Familien wird das auch noch weiter gefördert, unbewusst.
Man spricht ja auch von sozialer Intelligenz. Genau. Ne? Also Intelligenz.
Emotionale Intelligenz, ja. Soziale Intelligenz. Genau. Und da würde ich das sofort unterschreiben. Wenn du nicht auf den Menschen eingehen kannst und seine Sprache oder ihre Sprache sprechen kannst, ihre Bedürfnisse nicht integrieren kannst in dein eigentlich, du hast ein Schema, was du geben willst, sei es jetzt, wenn du ein Trainer bist, du hast ja ein Programm. Und das hat sich herausgestellt durch Studien, das ist sinnvoll, das ist wirkungsvoll. Aber wenn du den Menschen in dieses System nicht einbindest mit seinem Notwendigkeiten, was er oder sie wirklich braucht oder was sie nicht braucht, dann wirst du diese Menschen verlieren.
Ja, absolut. Ich beschreibe eine persönliche Erfahrung im Buch mehr oder weniger ausführlich, wo ich zu Beginn meiner Coaching-Zeit, wo ich dachte, dass jedes Problem mit dem entsprechenden Eiweißshake und der Hantel lösbar wäre. Ja. Und wenn du mir zum damaligen Zeitpunkt gesagt hättest, du, die todunglückliche Beziehung, in der deine Kundin ist, das ist der Grund, weswegen sie keine Fortschritte im Training macht, hätte ich vor ein paar Jahren mit den Augen gerollt und eben gesagt, du, dein Wuhu-Esoterik-Kram, behalte es mal für dich. Und jetzt packen wir noch ein paar Kilos drauf. Mit der Zeit lernt man zum Glück dazu. Und dann kommen eben all diese Facetten, die den Menschen im Ganzen ausmachen. Bei dem Thema, du hast ja eine ganz klare Expertise als Osteopath, beziehungsweise als Physiotherapeut und Osteopath. Aber es ist sehr offensichtlich, dass die Ganzheitlichkeit und dann eben auf das Individuum runtergebrochen entscheidend ist. Das heißt, in deiner gesamten Behandlung, welche Rolle spielen all diese anderen Aspekte? Also wenn es dann um Ernährung geht, um Bewegung eher im Fitnessgedanken, leitest du dann an Kollegen weiter? Versuchst du im Gespräch zumindest auch Wissensbrocken mitzugeben? Wie spiegelt sich das wieder?
Genau, Wissen versuche ich, so viel Wissen ich habe, so viel Wissen ich erstmal selber verstehe, weil vieles habe ich gelesen, ich habe sehr viel gelesen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe 100% behalten. Dann wäre ich ein fotografisches Gedächtnisgenie. Das habe ich nicht. Aber alles Wissen, was ich habe und was ich vertrete und versuche ich den Menschen zu geben. Ich kenne meine Grenzen und in verschiedenen Gebieten, also wenn es Ernährung ist, ich kann grob oder bis zu einem gewissen Punkt den Menschen über Ernährung bestimmte Informationen geben und Vorschläge geben, was ausprobiert werden kann, weil die Studien das und das aussagen. Wenn es aber weiterführende, tiefgreifendere Informationen und dann auch wirklich einer Führung in Ernährung bedarf, dann empfehle ich weiter. Genauso auch, wie ich im trainingstherapeutischen Bereich auch recht viel Erfahrung habe aus der Physiotherapie, selber aus dem Leistungssportbereich, selber aus autodidaktischem Interesse mich schon sehr früh mit dem ganzen Core Performance, also als gerade das nach Deutschland überhaupt
die kam. Die ganze Michael Boyle, Mark Verstegen.
Mark Verstegen war mein Einstieg damals, ne? Das habe ich in einer Nacht durchgelesen, gefühlt. Durchgelesen, weil das hat für mich nochmal so eine ganz neue Welt als Physiotherapeut.
Ja, das war damals so dieses ganze Functional Training. Genau. Das hat schon in der Coaching-Szene massivst eingeschlagen.
Ja. Genau, und die Sachen, die ich kennengelernt habe, vor allem die ich auch selber ausprobiert habe, versuche ich weiter zu vermitteln. Yoga empfehle ich jedem Menschen zum Beispiel. Yoga ist für mich das Kompletteste, was man für sich machen kann. Natürlich kannst du mit Yoga den Ausdauerbereich nicht bedienen. Aber wenn es um Stabilität, Flexibilität, innere Wahrnehmung, Zwerchfellatmung, also Atmung allgemein geht, dann ist für mich Yoga das Kompletteste. Natürlich gibt es im Yoga auch viele, viele Richtungen, die wir uns im Westen haben einfallen lassen.
Man muss das Zeug ja irgendwie verkaufen.
Genau, genau, das ist ja der Gedanke des Westens. Yoga zeige ich Ausschnitte aus dem Yoga-Set. Auch Yoga mache ich zum Teil, früher ein bisschen mehr, aktuell weniger. Nichtsdestotrotz ist mir Yoga bekannt. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass es bei Menschen ein Bereich des Hüftbeugers und ein Komplex Hüftbeuger-Adduktoren zu bearbeiten ist, dann zeige ich den Ausschnitte aus dem Yoga heraus. Und wenn es wirklich um Yoga geht, dann empfehle ich in der jetzigen Zeit, sucht euch eure YouTube oder eure Yoga-Channels. Findet den richtigen Ton für euch. Ja, weil viele sind
abgeschreckt. Kannst du da einen empfehlen?
Ich habe ihren Namen nicht. Eine, mit der ich das mache. Ich habe ihren Namen nicht. Ich habe es auch nur bei YouTube eingegeben. Ich war früher in meinen kleinen Räumen, Yoga-Räumen. Und dann habe ich es immer sehr viel für mich selber gemacht und jetzt habe ich gemerkt, ich brauche wieder mehr Auffrisch. Deswegen, ich kann mal nachher
gucken. Wir verlinken auf jeden Fall in den
Shownotes. Weil die finde ich ganz gut für die Patienten, weil das eine angenehme Herangehensweise ist. Weil viele meiner Patienten habe ich kennengelernt, sobald man das Wort Yoga in den Raum wirft, schon in so eine Abwehrhaltung gehen, weil es einfach mit vielen Klischees behaftet ist.
Absolut.
Und dann greife ich das natürlich auf und sage, nee, Yogis sind nicht alle in einer fast schwebenden Stimmlage. und Yoga ist.
Auch die habe ich kennengelernt, aber
wenn es,
nicht alle.
Genau. Das stimmt. Und wenn es dein Ding ist, dann ist es gut. Wenn es aber nicht dein Ding ist, heißt es nicht, dass Yoga für dich vorbei ist, sondern es gibt andere Typen, Männer, Frauen, die andere Herangehensweisen haben, die dir mehr entsprechen. Und deswegen such, bis du das findest.
Beinhaltet denn das Studium der Osteopathie Inhalte wie Ernährung, wie Bewegung? Oder geht es da wirklich nur um die manuelle Therapie und was du am Patienten machst?
Genau.
Das heißt, es ist dann
die alles Ernährung quasi... Die Ernährung ist rudimentär.
Ja, okay.
Sehr rudimentär.
Also es bleibt jedem Osteopathen...
Genau.
Dann selbst überlassen, wie sehr er in solche Thematiken einsteigt.
Genau, das sehe ich auch bei meinen Studenten. Hier in Hamburg bin ich jeden Donnerstag und Freitag in der Lehrpraxis der Osteopathie-Schule Deutschland, wo wir Studenten, Vollzeitstudenten ab dem dritten Jahr in der Lehrpraxis supervidieren, wo sie unter Anleitung von uns oder unter Supervision von uns arbeiten. Und das ist schon ein Unterschied. Vollzeitstudenten, die vorher kein physiotherapeutischen Beruf hatten. Im Vergleich dazu sind das die Teilzeitstudenten, so wie ich damals einer war, wo die meisten Physiotherapeuten vorher sind und dann Osteopathie lernen. Den Vollzeitstudenten, denen fehlt es manchmal an Ideen dieser ganzen Bewegungserziehung und Trainingskonzepte. Es fehlt ihnen deswegen, weil sie damit einfach keinen Kontakt noch hatten. Die sind sehr interessiert, aber die hatten den Kontakt nicht. Das heißt, man mag meinen, die Physio-Osteopathen sind im Vorteil, aber auch nur vermeintlich. Also im Vorteil erstmal, weil sie sich mit Bewegung erst auskennen. Dafür haben Vollzeitstudenten andere Skills, die sie intensiver in ihrer Vollzeitausbildung oder Vollzeitstudium entwickeln als Teilzeitstudenten.
Muss man eine Vorqualifikation vorweisen, bevor man Osteopathie studieren kann? Oder kann jeder theoretisch ein Studium starten?
Genau, für das Teilzeitstudium musst du ein Physiotherapeut sein, Arzt oder ein Heilpraktiker. Für das Vollzeitstudium musst du einen schulischen Abschluss haben.
Genau. Okay. Ist Abitur. Ja machbar.
Genau, das ist machbar.
Okay. Domi und ich leben ja sehr stark auch den Live What You Preach Ansatz. Also nicht Wasser predigen und Wein trinken. Beziehungsweise wir trinken beides, aber das ist ein anderer Hintergrund. Wie sieht es bei dir aus? Also wenn es um deine Fitness geht, deine Gesundheit, wartest du, bis du Rücken hast, bis du dich behandelst? Oder?
Das ist ja so wie der Schuster mit seinen
Genau.
Ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Tatsächlich ermahnt mich meine Frau immer wieder, dann doch öfter mal an mich zu denken. Das ist sozusagen mein Reminder, ist meine Frau.
Ich habe auch
Physiotherapeutin. Also zum Glück ist sie Physiotherapeutin. Und sie ist eine sehr weit fortgebildete Physiotherapeutin. Das heißt, sie kann mir sehr viel helfen. Und sonst habe ich in meinem Geschäftspartner Christian Selzle so mein Hausosteopathen für mich gefunden. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, dann... aber auch da muss ich zugeben, ich gehe erst hin, wenn es dann schon arg ist.
Ist abgefahren, oder? Dass man wirklich selbst... Man weiß es ja so viel besser. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, dir fehlen wahrscheinlich sämtliche Ausreden, denn dein Partner ist Osteopath. Also du bist in der Praxis jetzt nicht jeden Tag, aber fünfmal die Woche wahrscheinlich bestimmt. Dementsprechend dürfte es eigentlich gar nicht so weit kommen. Wie sieht es denn mit deiner Ernährung und deinem Fitnessregime aus?
Thema Ernährung ist, ich versuche mich zu arrangieren. Ich bin aus Erfahrung mit mir und auch mit Patienten kein Freund von so Null-Diäten, also irgendwas komplett ausschließen, weil das aus meiner Erfahrung zum Scheitern verurteilt ist, irgendwann, sondern bewusst mit Sachen umzugehen, also bewusst mit Zucker umzugehen, mit dem Thema. Zucker nicht zu verbannen, ich habe zwei Kinder, die Kinder nicht mit Zucker voll zu stopfen, die aber auch vom Zucker nicht fernzuhalten, sondern da ein gesundes Mittelmaß zu finden, sowohl für die als auch für mich auf jeden Fall. Und das Thema Brot, Korn, Produkt, das auch bewusst nicht jeden Tag zu konsumieren. Als wir noch ohne Kinder waren, war das einfacher für uns, für meine Frau und mich.
In welchem Alter sind eure Kinder?
6,5 und 3,5.
Das heißt, es kommt durch, jetzt wahrscheinlich schwierig, aber grundsätzlich durch Kita, Schule eben auch Einflussfaktoren von außen mit hinzu.
Genau.
Und spätestens da wird es dann schwierig.
Aber weißt du, das, was von außen kommt, kommt vom Außen. Und das, was die Familie vorlebt und das, was die Eltern vorleben, ist das, was sie prägt. Ja. Das heißt, ich kann, und das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen, meine Kinder vor allem in unserer Welt zu schützen, weil genau darum geht es, die Welt kennenzulernen. Das, was das Zuhause dir, wie das Zuhause dich prägt, mit welchen Regeln, in Anführungszeichen, mit welchen moralischen Regeln und Ernährungsregeln und Haltung du zu Hause aufwächst, die trägst du dann später auch weiter in dir. Zum Sport, als ich Leistungssport betrieben habe, da war das automatisch. Man ist immer hingegangen, 4-5 Mal die Woche hat man trainiert, manchmal sogar morgens.
Schwimmen und Wasserball hauptsächlich.
Vor allem Wasserball, also leistungsmäßig Wasserball. Schwimmen war Jugend und dann seit der Jugend Wasserball. nachdem ich mit Wasserball aktiv in der ersten Herren aufgehört habe, war das schon so ein Weg durch den
Tal. Davor hatte es eine gewisse Selbstverständlichkeit,
einfach auch ein Volumen, Automatismus, ne? Wie häufig genau, man Sport es gehörte zu hat. Meinem Leben dazu. Das heißt, ich bin da auch schon in gewisser Art und Weise einmal durch so ein Tal in mein Leben gegangen, was ich gar nicht kannte, also durch so einen Raum, weil für mich gab es halt immer diese Seite in meinem Leben. Das heißt, da musste ich mich finden, auch mit einer kleinen Pause vom Wasserball, aber dann gemerkt, dass das eigentlich ohne nicht geht. Das heißt, wenn die Bäder aufhaben, dann bin ich auf jeden Fall einmal die Woche beim Wasserball. Okay. Ich versuche zweimal zu gehen. Dann laufe ich notgedrungen, weil es das Einfachste ist, das Schnellste ist und man kann es überall machen. Ich kann relativ gut laufen. Mit Podcast hören ist es wirklich auch, macht es mehr Spaß, genau. Aber es ist nicht so, wie wenn ich ins Wasser gehe.
Okay. Ja. Das heißt, du suchst noch nach deinem Runner's High.
Ja, also einmal die Woche auf jeden Fall, auf dem Wochenende. Jetzt in der Woche, wo es so dunkel ist, morgens und abends, da bin ich ehrlich, laufe ich nicht, obwohl ich schon mit den Gedanken gespielt habe. Meine Frau hat mich da belächelt, dass ich doch auch um 6 aufstehen könnte und dann auch meine...
Du, wir sind zweimal die Woche um 6 bereits im Training.
Nee, so weiter. Aber die Idee ist da. Mal gucken, eventuell kriege ich sie umgesetzt, muss an den Prioritäten ein bisschen arbeiten. Mhm. Genau, also ich versuche ein-, zweimal die Woche zu laufen, einmal die Woche Wasserball, dann versuche ich oder mache ich Yoga zu Hause,
ja.
Mindestens einmal die Woche. Manchmal ist es gesplittet. Ich kann auch Yoga machen, während meine Kinder um mich herum spielen, mit irgendwas beschäftigt sind. Mhm. Genau, was mache ich noch? Seit 2 Jahren dusche ich kalt.
Wow.
Komplett, außer ich bin krank.
Ja.
Wo ich empfinde.
Was eigentlich ja nicht mehr der Fall sein dürfte.
Doch, das ist gut. Das ist gut, wenn wir einmal im Jahr krank sind. Das ist ein gutes Update für unser Immunsystem. Und das brauchen wir. Also das ist aus meiner Sicht ein Irrglaube immer, so wie du auch sagst, muss man immer gesund sein. Mhm. Was ist Gesundheit? Zur Gesundheit gehört auch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und dazu gehört ein Infektgeschehen dazu. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn man einmal im Jahr erkältet ist.
Mhm.
Genau, aber sonst dusche ich kalt, das geht. Ich werde wach.
Also gleich morgens, ja?
Ja, gleich morgens.
Okay, wow.
Und mittlerweile auch komplett, also komplett bis Anschlag und dann mit Haare waschen. da geht es hoch.
Okay, du sagst also einmal straight, direkt auf kalt und dann einmal durchgehend kalt für eine gewisse Anzahl an Minuten oder wechselst du mit warm?
Nee, keine Wechseldusche, also komplett kalt.
Einmal balls to the walls.
Genau,
komplett.
Erstmal direkt das Gesicht reinhalten, Kopf waschen und Rücken runterlaufen lassen, die Balls runterlaufen lassen, genau.
Okay, komplett und für wie lange dann?
Ich habe die Zeit nicht gestoppt, ich bin relativ schnell, also ich, wenn ich warm mal dusche, wenn mir mal irgendwie unwohl ist, dann stehe ich da schon länger.
Mhm.
Ja, wenn ich schätzen würde, vielleicht 1,5 Minuten, 2 Minuten,
ich und bin sehr funktionell. Arbeitest du mit deiner Atmung irgendwie, um das Ganze erträglicher zu machen? Genau,
ja, ein bisschen die Wim Hof
Methode,
Weil ja die Schockatmung die ist, die uns, ja, genau,
der Moment,
nur
ne?
die Einatmung ist
genau.
Und die Ausatmung fehlt, das heißt da ein bewusstes, tiefes Einatmen, Bauch, Brust und dann ein bewusstes, tiefes Ausatmen und das halt über dann 1,5, 2 Minuten.
Ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass mir ein klassisches Box-Breathing mit eben sehr starkem Fokus auf einer möglichst langen Ausatmung hilft, es erträglicher zu machen. Nicht, dass es schön ist, keineswegs, aber doch durch ein paar Minuten mehr raus.
Es verändert sich was, ne? Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man dazu was liest, dann macht es sehr viel Sinn, das zu machen. Mhm. Es sind ja auch viele so Haltungen, die uns auch von der Gesellschaft mit reingegeben wurden, so Angst vor Sachen zu haben.
Mhm.
Wir fallen nicht tot um.
Nein.
Und wir merken das jedes
so
Mal.
So zerbrechlich sind wir genau. Menschen zum Glück und, eben nicht.
Man trainiert seinen Willen.
Ja.
Und man merkt, man fällt nicht um, sondern man steht immer noch da. Und dann hat man noch die ganzen positiven Effekte dazu. Das heißt, das ist für mich schon mal ein sehr schöner Start in den Tag. Dann putze ich mir die Zähne und nach dem Zähneputzen vom Wasserhahn trinke ich 25 Schluck Wasser.
Das ist eine sehr interessante Dosierungseinheit. Also wir kommunizieren im Zuge des Kickstarters eine Milliliter-Menge oder eine Glaseinheit, also ein großes Glas, aber das an Schlücken festzumachen, habe ich noch nie gehört.
Ich habe mal gelesen, dass morgens 1,5 Liter Wasser zum Rehydrieren eine sehr sinnvolle Sache ist. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht alles durchrecherchiert. Ich habe mir nicht 1000 Quellen herangezogen, sondern das, was ich recherchiert habe, da stand es mit 1,5 Liter. Und dann habe ich das mit diesen Gläsern von IKEA, die großen IKEA-Gläser.
Ja, kennt wahrscheinlich jeder. Genau, hat auch jeder zu Hause.
Was sind das? 200?
Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr, so 300.
300 sind das. Ein Glas sind 7 bis 8 Schluck.
Okay, das ist tatsächlich eine echt große Menge. Also befürworte ich total, finde ich super.
Meine Erfahrung damit, und das ist, seitdem ich das mache und das jetzt auch schon ungefähr ähnlich, so wie das Kaltduschen, also auch seit 2 Jahren, dass ich ungefähr bei dem 19., 20. Schluck, wenn ich das vor dem Duschen mache, komplett klar werde. Also ich werde richtig wach. Also ich merke wirklich, wie der Bewusstseinszustand aus diesem Schlaf, aus dem man kommt, was ja ein Zustand ist, wie er sich nicht geändert hat bis dahin. Und dann ab dem 19., 20. Schluck werde ich
ist jetzt richtig, für mich die spannende da. Frage, weil wir arbeiten, wenn es ganz konkret sein soll, mit einer Menge von 0,7 ml pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das heißt, ich roundabout, sagen wir mal 100 Kilo, um es einfacher zu machen, lande bei 700 ml. Mhm. Ich gehe schon auf einen Liter. Jetzt ist die Frage bei dieser 1 bis 1,5 Liter Angabe, die du machst. Naja, ich würde ja schon behaupten, dass es einen Unterschied macht, ob es ein, wie ich, 100 Kilo Mann ist oder eine 50 Kilo Dame. Ob beide 1 bis 1,5 Liter trinken
Ich denke
sollten?
Mal, da meine wissenschaftliche Recherche sehr schlecht war, war das ein allgemein, also so allgemein für alle. So trink mal 1 Liter, 1,5. Ich glaube, eure Herangehensweise war mehr mit wissenschaftlicher Recherche.
Ja, eventuell, wobei du, also um das jetzt schon mal festzuhalten, ich werde ab morgen für zumindest eine Woche, wahrscheinlich sogar länger, wenn ich den gesamten Monat auf 1,5 mal gehen.
Probier mal.
Ich bin sehr gespannt. Also danke für den Input.
Oder versuch das mal auch so direkt nach dem Zähneputzen zu machen, also auch ohne kalt duschen.
Also bei der Kickstarter ist ja bei mir grundsätzlich das allererste Element.
Und dann achte mal auf deinen Bewusstseinszustand.
Ja, ich
also
bin
bei mir
sehr
beobachte
gespannt.
Ich und das ist echt
und ich,
ganz cool.
Ich zähle mal, wie viele Schlücke ich dafür brauche.
Mach mal.
Sehr spannend. Wir haben vorhin, oder du hast vorhin über deine Kinder auch gesprochen.
Ja.
Und im Vorfeld habe ich auch schon in Erfahrung bringen können, dass du auch Kinder behandelst mit der osteopathischen Behandlung. Behandelst du deine eigenen Kinder? Wie unterscheidet sich die Behandlung von Kindern im Vergleich zu Erwachsenen?
Ich habe nach den 5 Jahren Osteopathiestudium noch 2 Jahre Kinderosteopathie gelernt. Also ist dann nochmal eine Zusatzausbildung gewesen. Meine Kinder habe ich vermeintlich seit der Geburt jeden Tag in der Hand gehabt und musste mich wirklich zurücknehmen, nicht ständig irgendwas machen zu wollen.
Oh wow, du sprichst mir aus der Seele. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das ist etwas, wo, also wir sind noch ohne Kinder mit Domi. Ich habe aber jetzt schon so viele Gedanken, was ich hinsichtlich einer optimalen Gesundheit alles mit denen machen möchte, dass ich aufpassen muss, dass das nicht zu Laborratten werden.
Genau. Das war auf jeden Fall, als sie klein Neugeborene waren, Säuglinge, erstes Jahr. Aber auch das ging. Zu deiner Frage, ob ich meine Kinder behandeln kann, relativ mir fehlt das Wort gerade, bedingt. Weil man als Osteopath zu nah dran ist. Man ist emotional schon zu tief in den Kindern drin. Und das spüren die Kinder. Ja, Menschen spüren, wenn wir zu tief reingehen. Wenn wir nicht nah genug sind, spüren das die Menschen.
Mhm.
Ja, und wenn wir zu invasiv sind, spüren das auch die Menschen. Kinder sind noch nicht mit den ganzen Programmen bekleistert wie Erwachsene. Ja, sondern Kinder sind noch sehr sensitiv, sehr aufnehmend. Das heißt, sie merken es sehr schnell, wenn du zu invasiv bist. Deswegen fällt es Osteopathen, Eltern vermeintlich schwierig, dem einen mehr, den anderen weniger, ihre eigenen Kinder zu behandeln. Deswegen werden die eigenen Kinder von Kollegen behandelt.
Mhm. Das heißt, deine Kinder werden von Christian behandelt?
Nee, da habe ich eine Mentorin.
Okay.
Bei der ich, also die auch damals Unterrichte bei mir gegeben hat in der Kinderosteopathie. Das ist die Sabine Hansen in Elmshorn. Eine unglaubliche Therapeutin. Genau, das ist auch nochmal, kann man einen Abend füllen, wenn man über sie redet.
Wir werden zumindest in den Shownotes verlinken, weil sie wahrscheinlich auch irgendeine Internetpräsenz
zu Christian, also Christian ist für mich ein unfassbar guter Osteopath. Aus meiner Sicht einer der Besten. Wir sind beide relativ jung.
Mhm.
Wir halten uns natürlich für die Besten.
Selbstverständlich.
Vor
dir sitzt auch der beste Coach.
Genau.
Nur damit das klar ist.
wir haben ein gesundes Maß von
Selbstbewusstsein gesprochen. Nee,
wir sind sehr selbstbewusst, wir können uns aber auch sehr gut reflektieren und wir scheuen uns auch nicht, uns gegenseitig zu fragen oder auch andere Menschen zu fragen, wenn wir eine andere Meinung brauchen. Deswegen sage ich und ich bin weiterhin glücklich nach eineinhalb Jahren, dass Christian und ich da diese Partnerschaft eingegangen sind, weil das wirklich für mich sehr bereichernd ist, mit ihm zu arbeiten und im Endeffekt so das Leben zu führen, weil wir zusammen auch unterrichten an der Schule. Also wir haben ja schon sehr viele Parallelen auch im Leben, bevor wir uns kannten. Der kommt aus Nürnberg, aber wir haben ähnliche Geschichten. Wir haben ähnliche Masterarbeiten geschrieben. Wir haben ähnliche Sachen in unserer Jugend gemacht. Also sehr spannend, wie zwei Fremde.
Das klingt fast so, als könnten wir damit eine weitere Podcast-Folge füllen.
Vielleicht. Genau. Und Babys, wie sich das unterscheidet, es ist auf jeden Fall eine andere Behandlung. Babys sind noch viel mehr mit Flüssigkeit gefüllt.
Mhm.
Babys sind noch viel mehr ein ganz körperlicher Ausdruck. Sie sind nicht mehr so noch nicht so fragmentiert, noch nicht so programmiert, wo was ist. Das heißt, wenn ein Baby was erlebt und wenn es ein kleines Lüftchen ist, was durch den Darm kriecht und das ist das erste Mal oder die ersten Erfahrungen, dann ist es der ganze Körper, der darauf reagiert und das hört sich erstmal nach einer Katastrophe an. Babybehandlungen sind, sie können lokal sein, sind eher mit einem globaleren Ansatz und mit weicheren Ebenen, oder?
Mhm.
Wenn man über Ebenen spricht, kann man ganz grob über eine strukturelle Ebene sprechen. Zur strukturellen Ebene gehören alle Techniken, die manipulieren, die das Gewebe manipulieren. Ja, also fasziale Techniken manipulieren, also Chiropraktik in den Bauch, Organe mobilisieren, irgendwas in Dehnung bringen, das sind alles strukturelle Techniken. In der Osteopathie, da gibt es dann den Bereich der Biodynamik in der Osteopathie. Da gehen wir mehr ins Wu-Wu vielleicht, wenn man das so von außen betrachten würde, wo wir dann auf fluidaler Ebene, auf einer Informationsebene mit dem Gewebe arbeiten. Da ist der Kontakt der Hand ein anderer, der Fokus geht nicht mehr über Druck in den Körper, sondern der Kontakt geht über Fokussierung und über das Eintauchen, eine Vorstellung sozusagen, wie ich in den Körper, in die Schichten reingleite und da schaue, wie ich Spannungen löse, damit Flüssigkeiten oder fließen können oder Nerven, die eher in einen Engpass sind, komprimiert sind beim Baby, dass die frei werden. Das heißt, es sind eher weichere Techniken und genau. Ja, das einmal so.
ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber wir haben ja festgehalten, dass vor allem in der Erwachsenenwelt sehr viele Personen zu dir kommen, wo eben der Leidensdruck schon groß genug ist und dementsprechend Linderung herrschen soll. Jetzt würde ich mal behaupten, dass Babys zum Glück noch nicht so viel Leidensdruck erlebt haben. Das heißt, bewegen wir uns da eher in diesem Bereich des Optimierens? Oder mir fällt es gerade schwer zu begreifen, was das Ziel...
Die Notwendigkeit.
Die Notwendigkeit einer Behandlung ist. Und vielleicht gleich mit einer Folgefrage hinterher. Sollte jedes Baby osteopathisch behandelt werden?
Ich sehe das so. Wir haben ein feststehendes System der U-Untersuchung nach der Geburt. Das ist die U1, U2, U3. Du kriegst ein Heft und dann steht für das Baby feststehend, wann das Baby vom Arzt untersucht werden sollte. Mhm. Und der Arzt untersucht die Sachen, die Ärzte untersuchen, ja, um zu schauen, entwickelt sich das Baby regelrecht oder gibt es irgendwelche Störungen, gibt es Krankheiten. Das ist völlig akzeptiert. Das ist ja in den Gedanken keine Überversorgung, sondern das ist eine normale Notwendigkeit, um die Entwicklung vonstatten gehen
irgendwo zu lassen. Irgendwo protokollieren zu können.
Damit man nichts übersieht, damit man keine Krankheiten übersieht. Damit das Geschöpf, wenn es geboren ist, dann weiter wachsen kann, ohne dass wir was übersehen. Genauso wichtig empfinde ich auch, dass jedes Baby ein Check-up beim Osteopathen haben kann. Und zwar nicht mit der Prämisse, dass jedes Baby behandelt werden muss. Genauso wie auch der Arzt ja nicht sofort behandelt, sondern der untersucht. Der hat erstmal seine Untersuchung. Genauso sollte ein Baby einmal in osteopathische Hände und gecheckt werden. Wie ist es zu diesem Zeitpunkt, wenn es da ist, auf der Welt? Gibt es Mechanismen aus dem Bauch heraus, aus dem Geburtsprozess heraus, die das Baby geprägt haben können, die das Baby einschränken? Ja? Wenn es weitere Verläufe sind in Monaten, wie ist die neuromotorische Entwicklung? Wie gedeiht das Kind? Wie ist die Anpassung? Gibt es Störungen? Warum gibt es die? Die gilt es zu finden und dann dem Baby das zu erleichtern. Gibt es keine Störung, dann gibt es auch keine Behandlung. Das heißt, aus meiner Sicht sollte das medizinische System vervollständigen.
Okay.
Es sollte es auf gar keinen Fall ablösen, weil ein Osteopath macht nicht das, was der Arzt macht.
Mhm.
Aber es sollte es vervollständigen. Ja.
Die Behandlung als solche oder grundsätzlich die, ich will gar nicht von Notwendigkeit sprechen, sondern Sinnhaftigkeit trifft es, glaube ich, eher. Eine osteopathische Behandlung zieht sich dann selbstverständlich auch ins Kindes-Teenage-Alter fort. Also da gibt es kein Alter, wo man jetzt sagen könnte, okay, hier macht eine osteopathische Behandlung keinen Sinn. Oder
Aus osteopathischer Sicht gibt es kein Alter, wo es irgendwie gar keinen Sinn machen würde. Das heißt, von Geburt bis zum Tod ist Osteopathie anwendbar. Osteopathen, die mit Kindern arbeiten oder auch die nicht mit Kindern arbeiten, arbeiten auch mit Schwangeren. Mhm. Das heißt, wir begleiten die Kinder auch schon, bevor sie auf die Erde kommen. Nee, auf der Erde sind sie schon, also bevor sie rauskommen. Das heißt, je besser es einer Mutter in der Schwangerschaft geht, desto besser wird es dem Baby gehen.
Ja.
Desto vermeintlich einfacher oder komplikationsloser kann eine Schwangerschaft ablaufen. Das heißt, man weiß, wie die Entwicklungsstufen des Menschen sind, wann bestimmte neurologische Entwicklungen stattfinden, wann hormonelle Entwicklungen stattfinden im Kleinkind-Jugendbereich. Und da beobachtet man, kriegt der Körper sich so individuell, wie er ist, gut kompensiert, gut adaptiert an dieses Wachstum oder wird der Körper in seinem Wachstum gehemmt? Oft wird ja gesagt, das wächst sich heraus. Das ist auch so eine Floskel, so Koliken, die 3-Monats-Koliken, das wächst sich raus. Keine Ahnung, ein Jugendlicher, ein 8-Jähriger hat irgendwas, das wächst sich heraus. Nur weil irgendwas verschwindet, das Symptom, heißt es nicht, dass die eigentliche Ursache unbedingt verändert ist oder weg ist, sondern es verschiebt sich eventuell in ein anderes System. Dann ist es nicht der Kopf, der wehtut, sondern eventuell hast du dann eine Verdauungsproblematik. Ist es dann nicht mehr die Verdauungsproblematik, ist es irgendwas am muskuloskeletalen System, dass du eine Instabilität, eine Ansteuerungsproblematik hast. Das ist so ein bisschen die Sichtweise. Und da schaut man, weil die Natur hat ja uns Osteopathen nicht mitentwickelt. Ja? Die hat ja schon sehr viele Mechanismen in uns Menschen eingebaut, wie wir das mit uns auch selber regeln können. Der Osteopath ist halt das Gut, was wir uns erarbeitet haben in der Gesellschaft, wie wir, wie du sagst, das Leben optimaler sich entwickeln lassen können. Ja?
Alex, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren, ganzheitlichen Einblick in die Osteopathie, in die Gesundheit. Bevor wir noch die Rapid-Fire-Questions haben, fünf Fragen, wo du kurz und prägnant noch antworten darfst. Wo können die Leute mehr von dir erfahren, von dir wissen? Wir werden auf alles in den Shownotes verlinken.
Wir haben eine Seite auf Instagram, Hanse Vitalisten. Auch bei Facebook sind wir vertreten. Sonst hansevitalisten.de, unsere Seite, ist eine recht schöne Seite mit einer schönen Online-Terminierung, wo die Leute sehr zufrieden damit sind, dass sie Termine einsehen können. Christians meine, wir haben noch zwei weitere Kollegen.
Auch jetzt mit den ganzen Lockdown?
Genau, den medizinischen Bereich betrifft das nicht.
Mhm, okay.
Das heißt, was dem Lockdown unterliegt, unter anderem Wellness-Behandlungen, wozu die Wellness-Massage zählt. Die Physiotherapie und auch die Osteopathie gehören zum medizinischen Versorgung dazu, deswegen hat unsere Praxis oder haben die Praxen alle auf. Das heißt, da kann man gerne auf den Seiten gucken. Wir haben noch zwei Kolleginnen, Simone Grützmann und Felicitas Lehr. Noch ein Kollege Robert Kühn, unsere Freiberufler. Das heißt, wir haben Kapazität. Wo kann man noch über mich was lesen? In anderen Podcasts vielleicht was hören.
Wir waren ja beide, Gäste da. Bei On the Way to New Work, bei Michi Trautmann und Christoph Magnussen.
Ja, war eine schöne Erfahrung, war damals für mich das erste Mal.
Ja?
Ja, Podcast.
Ja, prima. Warst du auch, wo habt ihr den aufgenommen?
In Eimsbüttel. Das war noch in deren Büros.
Ah, okay.
Ich glaube, du warst woanders schon.
Ja, ich war tatsächlich im Privaten.
Ah ja. Ja, ich habe die Fotos gesehen bei Instagram.
Ja.
Genau. Nee, ich habe noch bei denen in den Büros aufgenommen.
Okay.
Genau.
Alex, vielen Dank. Wie gesagt, wir werden in den Shownotes verlinken. Dann lass uns doch mal in noch fünf weitere Fragen einsteigen. Nummer eins, welches Buch, Podcast oder Person sollte man lesen, hören oder folgen? Du kannst nur eins von jeweils den drei nennen oder für jede der drei Kategorien ein.
Personen folgen ist sehr schwierig. Ich bin im Social Media, ich nutze das, aber sehr rudimentär wie ein alter Opa wahrscheinlich. Podcast.
Also jetzt nicht im Sinne von verfolgen, ne? Also du folgst jetzt nicht Leuten auf der Straße nach Motto. Nur damit das klar ist.
Nee, also Podcasts, die ich gerne höre, was mein Gemüt erfreut, ist Fest und Flauschig. Von meinem guten Freund Andreas Loff, Das Ziel ist im Weg, kann ich jedem sehr ans Herz legen. Sehr schöne individuelle Geschichten von Promis, auch Nicht-Promis, die sehr bereichernd sind, für einen selber auch, wenn man die kennenlernt. Bücher sind sehr schwer. Rapid Answer ist nichts. Ich lese sehr viel Fachbücher. Viele Fachbücher. Zur Osteopathie und dann auch von der Osteopathie ein bisschen abweichen. Ein bisschen drumherum. Ich glaube, ich habe das auch im anderen Podcast gesagt. Ein Buch in Science Fiction, was ich jedem empfehle, der Science Fiction mag, ist von Dan Simmons, die Hyperion-Gesänge und Endymion.
Okay, wow, da bin ich komplett raus.
Genau, das ist so, das, alles andere wäre Fachbücher, die wahrscheinlich jetzt
wir werden zu nerdig wären. Auch zur Science Fiction verlinken.
Ja, das ist sehr, sehr schön gesellschaftskritisch, wie viele Science Fiction Romane, aber die abgefahrenste Geschichte, die ich jemals gehört habe.
Okay, jetzt hast du mich gecatcht.
Ja. Okay. Kann ich sehr empfehlen.
Dann polnischer oder ukrainischer Barsch?
Da ich jetzt, ich kenne nur den ukrainischen Borsch.
Ach, echt? Hast du nie das Vergnügen gehabt, irgendwie, nee, wenn du mal in Polen warst? Mal einladen.
Okay. Meine Mutter kocht immer noch Borsch. Sie lebt auch hier in Hamburg. Also meine Eltern leben hier. Das heißt, Borsch ist für mich eine Sache, die sie gerne vorbeibringen,
ja,
weil sie ihr Kinder immer versorgen.
Also müssen. Bei uns Traditionsessen zu Weihnachten zum Beispiel.
Nein, das ist bei uns
das ist
alle 3-2 Wochen.
Ja, also genau, spätestens an Weihnachten, aber dann regelmäßig auch im Jahr. Wobei, aber also
kennst du auch den kalten Borsch?
Ja, habe ich auch schon kennengelernt. Also für alle, die nicht wissen, wovon wir hier überhaupt reden, Barsch oder Borsch ist eine rote Betesuppe.
Genau.
Und da haben sowohl die russische Variante ist auch nochmal ein Ticken anders, ne?
Ich wüsste jetzt nicht den Unterschied, ehrlich
gesagt. Ja, Olga, eine sehr, sehr gute Freundin, hat letztens einen vorbeigebracht und da war deutlich mehr Kohl drin. Also bei uns ist es dann tatsächlich eigentlich nur rote Beete in Scheiben.
Okay.
Und ich glaube, also die Einlage
ist dann, ich kenne das auch dann eher mit Kohl. Also ich,
genau, das ist auch so eher die
Kohl-Variante und mit Hähnchen, also mit Fleisch.
Ja, und Fleisch ist bei uns komplett raus. Wir haben dafür, nicht Kordune, wollte ich sagen, also quasi wie kleine Pierogis. Uschka.
Pilmeni.
Bei euch Pilmeni, genau. Okay, bevor wir hier die Ostblock-Küche zu sehr abdriften, wer sind die größeren Mem bei Behandlung, Männer oder Frauen? Wenn es denn zum Beispiel so eine nette fasziale Behandlung ist.
Eher die Männer.
Ja, doch, ne?
Eher die Männer.
Also auch im Training, was Leiden im Training angeht, muss ich überhaupt nicht lange nachdenken.
Ja.
Männer, auf jeden Fall. Deswegen kriegen wir auch nicht die Kinder. Also,
weil wir würden es nicht aushalten.
Nein, definitiv nicht.
Wir würden uns zu doll abspalten, weißt du? Du würdest uns danach nicht wiedererkennen.
Ballett oder Fußball?
Oh. Selber machen oder gucken? Mittlerweile gucke ich wenig Fußball. Ich habe früher so viel Fußball geguckt, aber für die Entwicklung Ballett.
Okay. Hintergrund ist der, dass du im Kindesalter noch in der Ukraine Ballett gemacht hast.
Ja, vom 5. bis zum 10. Lebensjahr in der Ukraine. Damals noch Sowjetunion, da gab es die Pionierhäuser. Da wurden die Kinder abgegeben, um Kunst zu machen, und ich habe dann getanzt.
Das hast du aber nicht weitergeführt, als du nach Deutschland gekommen bist. Dann ging es gleich ins Becken, mehr oder weniger.
Ja, nicht gleich. Meine Eltern haben einfach keine Zeit. Die haben ganz andere Sorgen gehabt hier in Deutschland.
Ich meine, der Stellenwert auch hier für Jungs zum Tanzen, zum Ballett schicken, ist natürlich ein ganz anderer.
Meine Eltern haben zu mir auch gesagt, ich kann jeden Sport machen, den ich will. Such dir irgendwas. Wir unterstützen dich in allem. Mach einfach irgendwas. Und dann bin ich über einen Freund zum Schwimmen gekommen und dann irgendwann zum Wasserball.
Letzte Frage für heute. Essen, was man will und nie zunehmen oder immer wie ein Baby schlafen können?
Auch wie ein Baby schlafen kann ich eigentlich sehr gut. Ich kann sehr gut schlafen. Ich kann überall schlafen. Meistens erholt.
Nur mit dem Essen, da, ich kann nicht essen, was ich will und nicht zunehmen.
Also da funktioniert mein Körper immer noch wie im Leistungssportbereich damals. Leider nicht. Ja, früher konnte ich essen, was ich wollte, und da wurde alles verbrannt. Das geht nicht mehr.
Deswegen Nummer 1.
Ich merke das so früh, schlafen wie ein Baby.
Okay. Alex, nochmal, ich danke dir vielmals.
Danke dir.
Ich würde mal stark annehmen, das Jahr ist ja noch jung und frisch, dass wir im Podcast uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wiedersehen.
Ja, sehr gerne.
Für alle Hamburger da draußen, wenn ihr noch einen Osteopathen des Vertrauens sucht, dann ist hier die Adresse, also in den Shownotes. So, schließen wir den Tag ab, oder?
Ja,
schön. Es ist spät. Abend. Danke ebenso. Dir. Danke. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.